GN-Kandidatencheck zur Kommunalwahl 2026. Wer will was werden in der Grafschaft Bentheim? Bürgermeister und Landratskandidaten im Gespräch mit Steffen Burkhardt, dem Chefredakteur Digital der Grafschafter Nachrichten.
Im GN-Kandidatencheck begrüße ich Dr. Volker Pann. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Volker Pann, Sie sind Bürgermeister der Stadt Bad Bentheim und Sie möchten das nach der nächsten Kommunalwahl auch bleiben. Warum?
Weil es mir Freude bereitet. Es ist ein wunderschöner Beruf, Bürgermeister zu sein und für eine Stadt gemeinsam mit anderen Verantwortung zu tragen. Und im Vergleich zu anderen politisch Aktiven gibt es tatsächlich auf kommunaler Ebene noch die Möglichkeit, immer nur zusammen mit anderen, aber doch etwas zu gestalten. Und ich finde, dass wir in den letzten Jahren in Bad Bentheim viel positiv bewegt haben. Und das macht mir so große Freude, dass ich mir vornehme, das auch noch weitere Jahre zu machen, sofern ich das Vertrauen der Bevölkerung dafür habe.
Bevor wir da tiefer einsteigen, stellen Sie sich bitte erstmal vor. Wer sind Sie?
Ja, mein Name ist Volker Pann. Ich bin 57 Jahre, bin verheiratet, habe 2 Kinder und bin mit Unterbrechung Bad Bentheimer seit meiner Geburt. Ich war zum Studium auswärts, habe Rechtswissenschaften studiert, habe dann eine Zeit an der Universität gearbeitet, habe dann nach dem 2. Staatsexamen eine Zeit als Rechtsanwalt in Düsseldorf gearbeitet. Dann war ich in der Finanzverwaltung, in der Zeit aber dann schon seit 2001 im Bad Bentheimer Stadtrat aktiv, seit 2004 Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion und 2006 habe ich dann als Herausforderer die Bürgermeisterwahl gewonnen und seit dem 1. November 2006 ist das Bürgermeisteramt das, was mich beruflich Tag aus Tag ein bewegt, manchmal auch des Nachts, aber das nur dann, wenn tatsächlich große Probleme da sind, die sozusagen auch viele Gedanken meinerseits erfordern.
Woher kam damals der Wunsch, diesen Schritt in die erste Reihe zu machen und selber was bewegen und Verantwortung übernehmen zu wollen?
Ja, in der Tat war ich nie, das hatte ich auch schon während des Studiums und des Referendariats gemerkt, der klassische Jurist. Ich war immer jemand, der gerne Dinge auch unternehmen wollte, Dinge bewegen wollte. Und ich fand die Juristerei deshalb schon damals besonders spannend, wenn sie dann die Nähe zur Politik bekam. Ich erinnere mich, dass ich auch in der Finanzverwaltung eine Zeit im Ministerium, im Finanzministerium in Hannover war und dass ich das als sehr spannend empfunden habe, gerade weil es die Nähe hatte zu den Entscheidungsträgern. Eine interessante Geschichte hier noch in der Kreisverwaltung in Nordhorn war ich damals in der Referendariatstation dem Kreisdirektor zugeordnet und er sagte einmal zu mir, da ging es um Silvester-Kabitschießen. Herr Pann, jetzt schreiben Sie mir bitte ein Rechtsgutachten, was hieb- und stichfest ist und dann schreiben Sie mir eine Presseerklärung, damit die Menschen mir nicht die Fensterscheiben einwerfen. Und das beschreibt meines Erachtens ganz gut, wie einerseits die juristische Expertise wichtig ist, noch heute für das, was ich tue, andererseits aber dann auch der Umgang mit den Menschen entscheidend ist und die Möglichkeit und auch Fähigkeit, die ich hoffe zu haben, letztlich Entscheidungen gemeinsam mit anderen zu erarbeiten, aber sie dann auch zu vertreten öffentlich.
Was treibt Sie politisch an? Was sind so die Grundwerte, die Grundüberzeugungen, die Sie leiten?
Es sind das sicherlich Werte, die aktuell stark unter Druck stehen. Die Werte der Solidarität, letztlich auch des gemeinsamen Strebens nach Verbesserung der Lebensbedingungen. Man spricht häufig von der Nachhaltigkeit. Ich finde, dass der Gedanke an nachfolgende Generationen wichtig ist, bei uns alltäglich. Man mag sich vorstellen, wenn wir jetzt ein Bauprojekt beispielsweise beginnen, dann wird es meine Lebenszeit vermutlich überdauern. Auch wenn ich hoffe, sehr alt zu werden, sind die Bauten, die wir jetzt machen, 30 bis 50 Jahre in der Wirklichkeit zu sehen. Und wir müssen uns schon auch Gedanken machen darüber, dass wir Verantwortung tragen für viele Jahre mit den Projekten, die wir umsetzen. Vor dem Hintergrund wird manchmal eben auch aus meiner Sicht zu Unrecht kritisiert, wenn die Entscheidungen etwas länger dauern. Dafür werden sie häufig auch besser, wenn sie länger dauern. Der Sportpark Mühlenberg beispielsweise an der Stelle der Armin-Franzke-Halle, wo Sie ja aktiv waren, sportlich, ist für mich der beste Beleg dafür, dass es gut war, dass wir uns die Zeit genommen haben, dort jetzt ein Dorfgemeinschaftszentrum entstehen zu lassen. Das ist vielleicht eine weitere Motivation, die ich habe. Ich denke, dass gerade wir vor Ort gemeinsam viel bewegen können, wenn wir die Fähigkeit besitzen, Einigkeit zu erzielen, weitgehende Einigkeit jedenfalls. Und ich habe den Eindruck, nach dieser letzten Wahlperiode auch in Bad Bentheim, dass wir sehr erfolgreich waren im Rat, in der Verwaltung, aber auch gemeinsam mit der Bevölkerung und viele ganz, ganz schwierige Entwicklungen auch auf den Weg gebracht haben.
Haben Sie Vorbilder? Gibt es Menschen, von denen Sie sich was abgeschaut haben in Ihrer persönlichen Entwicklung oder auch in Ihrem politischen Handeln?
Vorbilder direkt würde ich nicht sagen. Es gibt schon Personen, die sicherlich mich jetzt auch als Sozialdemokraten geprägt haben. Willy Brandt beispielsweise, der noch vor meiner bewussten politischen Zeit in der Jugend wichtige Schritte gesetzt hat, aus meiner Sicht auch nachhaltig gesetzt hat, der in einer Zeit Bundeskanzler war, als über 90% Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen zu verzeichnen waren, der Menschen mitgenommen hat, der aber auch Grenzen überwunden hat, auch damals Grenzen in den Osten hinein, der mit anderen guten Leuten zusammengearbeitet hat. Ich denke an Egon Bahr beispielsweise an seiner Seite. Das ist etwas, was ich für mich auch anstrebe. Außerdem gibt es eine Nähe zu den Menschen. Und die halte ich für sehr wichtig. Wenn man gute Entscheidungen treffen möchte, dann geht das per se nicht über die Köpfe hinweg, sondern dann geht das immer nur, wenn man in einem nahen Kontakt ist. Und das ist natürlich als kleiner Bürgermeister sehr viel einfacher als großer Bundeskanzler.
Sie sagten es eigentlich, Sie sind seit vielen Jahren inzwischen Bürgermeister. Wie hat dieses Amt Sie verändert? Hat es das überhaupt?
Ich würde sagen, dass viele Dinge, die ich vorher gemacht habe, ganz sicher Einfluss darauf hatten, dass ich dieses Amt ausüben konnte. Ich möchte nicht auf die jahrelange Erfahrung im Rat verzichten. Ich möchte auch nicht auf die Möglichkeit verzichten, jetzt betriebswirtschaftliche, aber auch rechtliche Sachverhalte einzuordnen. Das halte ich für sehr wichtig. Gleichwohl ist sicherlich, ich erinnere mich daran, wie ich das erste Mal zum Schützenfest gegangen bin, zum Königsball. Vor dem war ich nur zu Jugendabenden da gewesen und dann plötzlich stand ein Königsball auf meiner Tagesordnung. Und das erste Mal in Serinkoog im Jahr 2007 war das eine Überwindung. Mittlerweile ist es das gar nicht mehr. Denn ich habe erkannt, wie schön es ist bei diesen Festen. Für viele dort in der Landgemeinde ist es das größte Fest im Jahr, letztlich auch die Menschen zu treffen und in ungezwungener Atmosphäre mit ihnen sprechen zu können. Und ich habe gemerkt und auch gelernt, wie wichtig es ist, dann auch denen dieses Fest das Wichtigste ist im Jahr, auch den entsprechenden Respekt zu zollen. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass ich mich verändert habe, sondern eher, dass ich mich weiterentwickelt habe, dass ich gelernt habe in dem Amt. Und darüber freue ich mich sehr, denn gerade die vielen Besuche, die ich ja machen darf bei hochbetagten Menschen oder Menschen zur goldenen oder diamantenen oder eisernen Hochzeit. Es gab sogar schon eine Gnadenhochzeit. Da höre ich Lebensgeschichten. Und das betrachte ich persönlich als meinen Reichtum sozusagen, dass ich von vielen Menschen in diesen 20 Jahren, in denen ich das Amt ausübe, ihre Geschichten habe hören dürfen, dass ich sie kennengelernt habe und dass ich merke, dass es so viele Dinge gibt, die uns auch untereinander miteinander verbinden.
Wo sehen Sie Ihre Stärken? Was können Sie als Bürgermeister besonders gut?
Ich bin schnell zu begeistern. Das könnte man auch als Schwäche zu bezeichnen oder könnte man als Schwäche bezeichnen, aber ich kann auch begeistern. Ich denke, dass ich schon eine starke Person bin, die auch in der Lage ist, wenn es drauf ankommt, viel Kraft einzusetzen. Aber das immer in dem Sinne, dass ich keine Menschen überfahren möchte, niemandem Gewalt antue, selbstverständlich nicht, sondern dahin wirke, dass wir Entwicklungen bewirken und den Stillstand überwinden. letztlich Entwicklungen im Sinne der Menschen, die von ihnen dann profitieren. Also ich denke schon, dass der politische Betrieb, wenn man das als Verfahren bezeichnet, was auf letztlich eine kommunale Entwicklung in meinem Fall ausgerichtet ist, dass das nicht nur ein Talent ist, sondern dass ich das auch kann und das auch unter Beweis gestellt habe, dass ich es kann. Und ich denke, man nennt in meinen Worten auch, dass die Begeisterung so groß ist, dass ich das gerne noch etwas weitermachen würde.
Auf die Frage nach den Stärken folgt logischerweise die Frage nach den Schwächen. Was fällt Ihnen schwerer als anderen?
Man merkt es vielleicht an den zögerlichen Reaktionen auf die Fragen. Ich meine schon, dass ich gelegentlich etwas spontaner sein dürfte. Wenn es um dienstliche, politische Dinge geht, manchmal vielleicht zu sehr sprudle, bin ich privat auch oft sehr zurückhaltend. Aber die Menschen sind so, wie sie sind und ich kann mich nicht verändern. Vor dem Hintergrund versuche ich mich ja auch und deshalb meine Zögerlichkeit gelegentlich selbst zu reflektieren.
Als Bürgermeister sind Sie ja auch Chef der Stadtverwaltung, sind Vorgesetzter. Was erwarten Sie von Ihren Mitarbeitern und umgekehrt, was können Mitarbeiter von Ihnen erwarten?
Ich erwarte von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass sie Mitverantwortung übernehmen. Das ist keine One-Man-Show, nirgendwo. Weder in der Stadt noch im Stadtrat noch in der Stadtverwaltung. Das ist immer eine Gemeinschaftsleistung. Und das versuche ich tagtäglich quasi auch an die Kolleginnen und Kollegen heranzutragen. Und die mögen das. Die meisten mögen das, nicht alle, aber die allermeisten lassen sich gerne in die Verantwortung nehmen. Und von daher ist die Arbeit in einer Stadtverwaltung, so wie ich sie leite, auch kein Job, den man macht, um Geld zu verdienen in erster Linie, sondern es ist eine Aufgabe, die man zu erfüllen hat. Und das ist meine Erwartungshaltung. Das ist aber auch unser Erfolgsmodell, möchte ich sagen. Von mir können Sie erwarten, dass ich Sie gelten lasse mit Ihrer Verantwortung. Beispielsweise jetzt vor kurzem hatten wir einen Tag der offenen Baustelle im Mühlenbergstadion. Da wurde der Sportpark Mühlenberg vorgestellt und meine Frau war dabei und sie sagte, es war so wunderbar zu sehen, wie deine beiden Kolleginnen, Frau Ecking, Frau Timmermeester, für das Projekt gebrannt haben und immer wieder neue Gruppen von Gästen dort über die Baustelle geführt haben. Und genau das, das ist das, was Sie dann letztlich auch von mir erwarten können, dass ich Ihnen dann die Bühne überlasse und Sie mit Ihrem Projekt quasi auch anerkenne, respektiere, äußerst wertschätze, das kann ich sagen.
Schauen wir mal auf Bad Bentheim. Was läuft in der Stadt aktuell richtig gut?
Ganz aktuell läuft die Fachklinik richtig gut. Das ist etwas, was uns über Jahre durchaus Sorgen bereitet hat, auch erhebliche Sorgen bereitet hat. Und im Moment ist das ein Grund zu großer Freude. Was auch richtig gut läuft, ist ein weiteres großes Thema, die Entwicklung des Schul- und Sportzentrums zwischen den Stadtteilen. Das läuft gut. Und auch die anderen Bildungsprojekte, beispielsweise der Mensa-Neubau, so nennen wir ihn, in Gildehaus an der Grund- und Hauptschule, oder die Kita-Bauten, das läuft richtig gut. Und das hat damit zu tun, dass wir politisch einen sehr stabilen Hintergrund haben, weil all diese Entscheidungen mit großen Mehrheiten, ich meine sogar einstimmig in diesen genannten Fällen, getroffen wurden. Aber auch, weil wir als Stadtverwaltung an der Stelle mit den Beratenden, die wir um uns herum haben und Bauunternehmen zusammenarbeiten. Das läuft richtig gut. Also da bin ich sehr zufrieden.
Und was läuft nicht gut? Wo sehen Sie die großen Probleme?
Aktuell ist das größte Problem tatsächlich die Burgschließung für uns. Da muss man sich nichts vormachen. Sie ist letztlich äußeres Zeichen einer sehr schwierigen Phase, die wir jetzt gerade eben abgeschlossen haben und die mit der Windkraftentwicklung zu tun hatte. Jetzt mögen manche vielleicht sagen, was hat das denn jetzt miteinander zu tun? Das fragen wir uns auch manchmal, aber ich kann schon verstehen, dass diejenigen, die sehr viel Hoffnung, und dazu zähle ich ausdrücklich auch, mit der Entwicklung der Windkraftanlagen, mit dem Klimaschutz, mit dem Einsatz für erneuerbare Energien vor Ort verbunden haben, dass sie sehr enttäuscht sind, dass diese Dinge so zögerlich nur umgesetzt werden konnten. Und da möchte ich an der Stelle sagen, das lag ausdrücklich nicht an den Mehrheiten im Stadtrat. Die waren jederzeit gegeben. Das lag am Management eines Verfahrens. Und ich kann mich des Eindrucks einfach auch nicht erwehren, dass letztlich die Dinge dann doch irgendwo in gewisser Weise zusammenhängen. Denn wir haben es ja im Gesellschafterkreis an der Fachklinik durchaus erfahren, dass es dort Spannungen gab, die nichts mit der Fachklinik im Kern zunächst zu tun hatten. Und dass dann dieser Mauerfall an der Burg letztlich dazu kam und ein enormer Sanierungsbedarf, das ist sicherlich nicht zu ändern. Gleichwohl würde ich mir die Kommunikation dort flüssiger vorstellen, als sie aktuell verläuft. Und das ist ein richtig großes Problem. Und das beschäftigt mich tatsächlich auch Tag aus, Tag ein.
Wenn Sie im September wiedergewählt werden, was sind so die drei Top-Themen, die Sie sich auf Ihre Liste genommen haben für eine nächste Amtszeit? Was wollen Sie unbedingt als erstes anpacken?
Also die Burgöffnung ist das, was wir unbedingt für Bad Bentheim bewirken müssen. Das ist das größte Thema bei uns in der Bevölkerung. Da muss man sich nichts vormachen. Die Burg ist nicht nur eine touristische Attraktion. Die touristische Attraktion aus meiner Sicht, zumindest was die Übernachtungsgäste betrifft in der Grafschaft. Sondern sie ist auch Identifikationspunkt für die Bevölkerung. Wenn ich, und das mache ich ja nun zum Glück häufig immer noch, bei Menschen zu Besuch bin, dann schaue ich gelegentlich, ob man aus einem Fenster die Burg sehen kann. Nicht? Andere mögen das in ihren Orten vielleicht tun und sie versuchen, den Kirchturm zu sehen. Bei uns in Bad Bentheim ist Orientierungspunkt die Burg. Bad Bentheim ist als Flecken um die Burg entstanden. Erst seit 150 Jahren trägt die Stadt den Namen Stadt und wir können uns das nicht vorstellen. Diese Burg war und ist ein öffentlicher Besichtigungsbetrieb und sie soll es auch wieder sein. Und wir müssen mit allem, was uns zur Verfügung steht, dazu beitragen, dass sie wieder öffnet für die Öffentlichkeit. Ich habe das festgestellt, ich war jetzt vor kurzem beim Plaudercafé mit unserem Arbeitskreis Zuwanderung und ich durfte mich da an einer Malaktion beteiligen und spontan habe ich den Herrgott und die zweiflügelige Madonna aus der Katharinenkirche gemalt, weil ich merkte so in mir, ich vermisse sie eigentlich. Wir können sie nicht erleben und ich war schon auch dienstlich, aber auch privat häufig auch auf der Burg gewesen und wir vermissen dieses Burgerlebnis, was wir als selbstverständlich erachtet haben. Das ist sicherlich das Drängendste und da müssen wir uns drum kümmern und wir kümmern uns darum schon jetzt und das wird uns noch über die Wahlperiode hinaus in der nächsten Wahlperiode, aber möglicherweise auch weiter in der übernächsten beschäftigen und wir werden dazu Beiträge leisten müssen, denn wir erkennen ausdrücklich an, dass das Fürstliche Haus in den letzten Jahren erhebliche Millionenbeträge aus meiner Sicht investiert hat, nicht nur in das Ferdinands, was uns immer noch zum Glück so erfreut, sondern auch in den Südflügel der Burg und andere Teile der Burg, die bereits ohne jeden Cent aus öffentlichen Kassen saniert worden sind. Und es gehört sich jetzt, dass wo diese große Herausforderung zu bewältigen ist, dass wir da auch zur Seite stehen und versuchen, letztlich diese schnellstmögliche Wiederöffnung zu bewirken. Aber Sie hatten gefragt nach drei wichtigen
Themen. Genau, die Burg überragt alles, auch politisch. Trotzdem, was sind weitere Themen?
Weitere Themen sind sicherlich das Schul- und Sportzentrum an der Benthamer Straße. Das ist auch für mich ein äußerst wichtiges Projekt. Ich gebe gerne zu, vor 5 Jahren hätte ich an der Stelle noch etwas länger überlegen müssen. Mittlerweile sind wir unterwegs, wir sind umsetzungsorientiert. Wir wissen, dass wir im November die ersten indikativen Angebote bekommen werden auf die Ausschreibung hin, die wir bereits gestartet haben. Und wir wissen, dass wir im März des nächsten Jahres über die Frage der Umsetzung werden entscheiden müssen im neuen Rat. Und das bedarf aus meiner Sicht auch meiner Expertise letztlich in der Entwicklung des Projektes, aber auch in den rechtlichen Implikationen, die das Ganze hat, um es entsprechend verantwortbar auch politisch auf den Weg zu bringen. Das sind mehrere Ebenen, die dort eine Rolle spielen. Wir sind mit der Bauleitplanung gestartet. Die Bauleitplanung setzt den äußeren Rahmen für dieses Schule- und Sportprojekt. Und sie soll vielleicht vergleichbar mit dem Ferienpark seinerzeit genügend Möglichkeiten eröffnen für den Totalunternehmer, den wir derzeit suchen, dort ein attraktives Schul- und Sportzentrum auch bauen zu können. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist letztlich der Prozess der Beteiligung. Den verantwortet vor allen Dingen mein Kollege Holger Berg, der es aus meiner Sicht vorbildlich macht, dass er die Schulleitung und die Sportvereinsverantwortlichen in dieses Projekt mit eingebunden hat und mitnimmt. Sie sind sehr interessiert daran, vor allen Dingen der SV und der TUS, dass sie dort ein gemeinsames Sportzentrum erhalten mit einer Dreifeldhalle. Und da fehlt es aus meiner Sicht auch tatsächlich in Bad Bentheim an einer solchen großen Halle mit einer entsprechenden Tribüne auch für Wettkämpfe. Die Schürkamp-Halle ist da tatsächlich nicht mehr zeitgemäß und wir haben dort Nachholbedarf. Das heißt, auch dieses zweite Thema, nämlich die Mitnahme derjenigen, die später dieses Zentrum beleben sollen, das ist eine zweite Herausforderung. Die dritte Herausforderung besteht aber, und das ist die größte Herausforderung, in der Finanzierung. Und wir sind als Stadt seit Jahren unterwegs für den Klimaschutz zunächst und jetzt für die Nachhaltigkeit. Wir sind seit 2021 Agenda 2030 Kommune. Wir haben uns verpflichtet, unsere kommunale Entwicklung nach den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen auszurichten. Jetzt mag man meinen, was hat denn das jetzt bitteschön mit dem Schul- und Sportzentrum zu tun? Tatsächlich ist es so, dass beispielsweise die Stadt Hannover in diesem Jahr eine Nachhaltigkeitsanleihe emittiert hat, über 50 Millionen Euro. Und sie hat dabei einen Anleihezins erwirkt, der unterhalb der Kommunalkreditkonditionen liegt. Jetzt mag man vielleicht als politisch bewanderter Mensch sagen, aber es gibt doch die Kreisschulbaukasse. Da gibt es doch sogar zinslose Darlehen. Warum spricht der Mann jetzt über Zinsen an dieser Stelle? Tatsächlich ist es so, dass wir auch die Kreisschulbaukasse gerne bemühen möchten, aber bei einem Tilgungszeitraum von nur 20 Jahren würde uns die Tilgungsverpflichtung aus der Kreisschulbaukasse die Luft nehmen. Vor dem Hintergrund brauchen wir ein Korrektiv, was uns dann möglicherweise sogar in den ersten 20 Jahren ohne jede Tilgung dastehen lässt. Und das könnte eine solche Nachhaltigkeitsanleihe sein. Und sie können wir nur verwenden, weil wir global nachhaltige Kommune sind, weil wir diesen Prozess absolviert haben, weil wir im Jahr 2022 unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht verfasst haben für die Stadt und seit dem Jahr 2024 alle unsere Stadtentwicklungsstrategien auf eine Nachhaltigkeitsstrategie reduziert haben, wo insgesamt einige Handlungsfelder, ich meine, es sind 9 an der Zahl, enthalten sind und wir die den 17 Nachhaltigkeitszielen zugeordnet haben. Damit man es noch besser versteht, es ist so, dass eine solche Nachhaltigkeitsanleihe quasi von jedem gezeichnet werden kann. Das sind dann große Banken, unsere Regionalbanken machen es nicht, aber die Landesbank zum Beispiel macht es, die N-Bank macht das, auch andere, die Deutsche Bank machen das, aber es kann eine solche Nachhaltigkeitsanleihe der Stadt Bad Bentheim auch vor Ort und in der Region vertrieben werden. Das heißt, Menschen können sagen, ja, ich möchte zeichnen eine Anleihe, mit der ich als Privatanleger, als Geldanlager eine sichere Zinskondition erhalte, gleichzeitig aber das Schul- und Sportzentrum finanziere. Außerdem ist es so, dass große Versicherungen händeringend danach suchen, letztlich für ihre Versicherungsnehmenden entsprechende Anleihen auch zu kaufen, die sicher sind, so wie es eine Anleihe der Stadt Bad Bentheim wäre, gleichzeitig aber den Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Und es wäre so, dass auch, und da denke ich jetzt vor allen Dingen an die jüngeren Leute, das höre ich auch aus den Banken, dass sie doch gezielt grüne Produkte nachfragen. Und unsere Nachhaltigkeitsanleihe ist mal als grüner Schuldschein angefangen. Es ist für mich selbstredend, dass das Schule- und Sportzentrum auch mit erneuerbaren Energien versehen sein werden, dass sie energetisch nach neuesten Gesichtspunkten gestaltet sein werden. Das heißt, wir werden nicht nur soziale Nachhaltigkeit, sondern wir werden auch ökologische Nachhaltigkeit hier an dem Zentrum spielen. Das nicht zuletzt auch deshalb, weil wir hoffen, dass genau an der Benthamer Straße auch eine Haltestelle des Regiopa auf dem Weg nach Gildehaus entsteht und wir damit nicht nur über die düstere Stiege sogenannte eine tolle Fahrradverbindung haben, über die Fahrradstraße, die Gildehauser Straße, sondern auch über den Zug, der dann 2030 nach Gildehaus fahren und am Schul- und Sportzentrum, was genau dann fertig werden könnte, frühestens auch halten würde. Also insofern, das ist das zweite große Projekt, ein wichtiges Projekt, wie ich finde, was sozusagen mich auch als Person in den nächsten Jahren fordern wird, sofern ich noch weiter als Bürgermeister aktiv sein darf und was ich auch gerne für die Stadt umsetzen möchte.
Also man merkt als Bürgermeister, Sie stecken ganz tief drin in diesen Themen als Amtsinhaber. Gleichzeitig sind Sie im Moment aber auch Wahlkämpfer. Wie trennen Sie diese zwei Rollen eigentlich?
Also ich würde gerne noch ein drittes Thema nennen, wenn ich das darf gleich, ohne dass ich Ihnen widersprechen möchte. Ich komme gleich zu der Frage, vielleicht darf ich noch ein drittes Thema kurz erwähnen, was mir auch sehr wichtig ist. Ich stelle fest, dass Bad Bentheim sowie auch andere Orte in der Grafschaft, und wir können uns aus meiner Sicht glücklich schätzen, dass es so ist, Bad Bentheim wächst. Wir haben vor Jahren gedacht, wir wären weniger älter und bunter und haben von 4 Schulen, die wir hatten in städtischer Trägerschaft, 2 geschlossen und verkauft. Mittlerweile wollen wir, ich sprach gerade darüber, eine dritte Schule wieder bauen. Das hat auch und nicht zuletzt und vor allen Dingen sogar damit zu tun, dass wir zwar älter und bunter geworden sind, aber wir sind nicht weniger geworden. Wir haben den Wohnungsmarkt beobachtet, auf den ich gleich zu sprechen kommen möchte. Und wir haben festgestellt, dass nicht nur bei älteren Menschen, die der Gesundheit wegen nach Bad Bentheim ziehen, Bad Bentheim ein beliebter Wohnort ist, sondern dass auch junge Familien gerne nach Bad Bentheim ziehen. Dafür gibt es viele Gründe, die tolle Verkehrsanbindung, beispielsweise die schöne Landschaft, aber auch die günstigen Immobilienpreise. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein dritter wichtiger Handlungsschwerpunkt für mich sein wird. Und da bin ich mir auch sicher, dass wir entsprechend im Rat und auch in der Verwaltung dort Übereinstimmung haben. Darin wird er bestehen, dass wir weiter, dafür bin ich ja auch Geschäftsführer einer Grundstücksgesellschaft, preiswerten Wohnraum anbieten, in der Weise, als wir Grundstücke erwerben, sie dann durch den Rat überplant werden und wir sie dann letztlich zu Selbstkosten weiter veräußern. Wir haben dort aber gerade in diesem Jahr auch eine Veränderung vorgenommen, mit der wir versuchen wollen, dass ältere Menschen, die in viel zu groß gewordenen Einfamilienhäusern in der Stadt leben und deren Kinder ausgezogen sind, dass sie die Möglichkeit auch haben, für uns von uns ein Grundstück für einen Bungalowbau beispielsweise zu erwerben und dann in einer unserer Nachbarschaften, die in Bad Bentheim auch, wie ich finde, sehr gut funktionieren, letztlich ein großes Haus für eine junge Familie freizumachen. Wir alle möchten, dass unsere Kinder, wenn sie denn wiederkommen wollen, sofern sie denn weg waren, jedenfalls bei uns in der Stadt eine Perspektive finden. Und deshalb glaube ich, dass dieses Wachstum, was wir haben, Bevölkerungswachstum, dass es verantwortbar gestaltet wird, dass wir nicht auf die grüne Wiese flächendeckend sozusagen Boden neu versiegeln, was dann für viele Jahrzehnte Bestand hat, sondern dass wir auch versuchen, verantwortlich mit den Menschen zusammen eine Nachverdichtung und neuen Wohnraum zu schaffen. So hat sich die Grundstücksgesellschaft auch in den letzten Jahren zunehmend darauf fokussiert, entsprechende Brachen nachzunutzen. Ich denke da ans alte Freibad in Bad Bentheim oder die Sägemühle in Gildehaus, wo wir entsprechende Altimmobilien aufgekauft haben, um auf diesen Grundstücken dann neuen Wohnraum zu schaffen. Das wäre der dritte Punkt. Ich meine, wir können mittlerweile von einer Wohnungsnot sprechen und auch daran müssen wir etwas tun. Bezahlbarer und barrierefreier Wohnraum, das wird eine wichtige Aufgabe sein, die ich, sofern ich die Verantwortung weitertragen darf, auch in einer Doppelverantwortung einmal als Bürgermeister, dann aber auch als Geschäftsführer der gemeinsamen Grundstücksgesellschaft von Landkreis und Stadt tragen dürfte. Und jetzt
versuche ich es nochmal mit meiner Frage von vorhin. Wie trennen Sie zurzeit diese zwei Rollen? Einerseits Amtsinhaber sein und andererseits aber auch erneut zu kandidieren und Wahlkampf zu führen?
Also ich muss das voneinander trennen. Gleichzeitig wäre es illusorisch zu glauben, dass nicht diese besondere Herausforderung einer Wahlwerbezeit nicht Einfluss hätte auf das, was ich tue. Also insofern ist es für mich ganz wichtig, dass ich schon im letzten Jahr beginnend festgestellt habe, dass ich es gerne weitermachen möchte. Und die Wahlwerbung besteht für mich in erster Linie, da muss man ganz ehrlich sein, darin, dass ich noch mehr als sonst versuche, meinen Beruf, den ich seit 20 Jahren ausübe, als Bürgermeister gut zu machen. Nicht? Denn am Ende ist es ja das, womit ich mich qualifizieren kann für eine weitere Amtszeit, dass ich versuche, jetzt beispielsweise, wenn Bürgeranfragen kommen, die kommen täglich bei mir an, dass ich darauf eingehe, antworte, mich kümmere. Und das ist zunächst das, was ich ohnehin als Bürgermeister mir zu eigen gemacht habe, aber was natürlich jetzt nochmal eine andere Relevanz auch hat. Darüber hinaus ist es natürlich eine große Herausforderung, sich diesem Wettbewerb dann zu stellen, um einen Beruf, den man so gerne ausübt und den ein anderer auch gerne ausüben möchte. Und das ist schön insoweit, als es auch wiederum Gemeinschaft erleben lässt. Denn ich erlebe ja auch Unterstützung, natürlich in der Partei, aber auch darüber hinausgehend in der Bevölkerung. Und das mag ich auch sehr. Denn gerade diese herausfordernden Zeiten, die es von Zeit zu Zeit eben gibt, in denen Wahlen dafür sorgen, dass auch die Karten neu gemischt werden, die lassen dann auch noch mal Dinge deutlicher zutage treten. Und das mag ich an all dem.
Mit Blick auf die Uhr. Volker Pann, wir machen eine Schnellfragerunde. Kurze Frage, kurze Antwort bitte. Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Telefonieren oder WhatsApp?
Beides.
Bauchgefühl oder Zahlen?
Beides.
Lieber spontan oder lieber durchgeplant?
Spontan.
Was ist anstrengender, Wahlkampf oder Familienfeier?
Wahlkampf.
Ende der Schnellfragerunde. Was machen Sie denn, wenn kein Wahlkampf ist, wenn wirklich mal Pause ist, wenn Sie so richtig Freizeit haben?
Familie, am liebsten Familie. Meine Mutter lebt noch und ich besuche sie gerne. Ich verbringe sehr gerne natürlich und das zuallererst Zeit mit meiner Frau, wenn es denn möglich ist, auch mit meinen Kindern, mit unseren Kindern. Und daneben in der Freizeit gehe ich nach wie vor gerne zur Feuerwehr. Ich bin seit über 40 Jahren Feuerwehrmann und ich mag es sehr, dass ich vor meiner Bürgermeisterzeit Feuerwehrmann war und es zumindest möchte ich das gerne auch nach meiner Bürgermeisterzeit weiter sein möchte und sein darf. Ich treibe sehr gerne Sport. Gerade das Joggen, was ich seit 10 Jahren jetzt ungefähr sehr stark noch intensiviert habe, das ist mir sehr wichtig, weil die körperliche Fitness, die Gesundheit ist sozusagen das höchste Gut, was wir auch haben und was wir nicht zuletzt auch brauchen, um letztlich unsere Lieblingsaufgaben zuallererst in der Familie, dann aber auch im Beruf auszuüben.
Volker Pann, Ihr Schlusswort. Warum sollten die Bad Bentheimer Sie erneut zu Ihrem Bürgermeister wählen?
Weil sie mir vertrauen, dass ich das, worum ich mich bewerbe, nämlich eine Fortführung des Bürgermeisteramtes, dass ich das kann und dass ich es mit ihnen zusammen auch leisten kann und dass ich die positive Entwicklung der Stadt fortsetzen kann mit all der Erfahrung, aber auch der Kraft und dem Tatendrang, den ich nach wie vor in mir verspüre. Und dieses Vertrauen wird, so denke ich, gegebenenfalls den Wahlausschlag geben. Aber es ist auch Grundvoraussetzung dafür, dass ich die Wahl gewinne. Denn ohne dieses Vertrauen in eine positive Tatkraft desjenigen, der sich um das Amt bewirbt, wird es auch keinen Wahlerfolg geben. Deshalb hoffe ich, dass ich das Vertrauen erwerben konnte und dass es mir weiter geschenkt wird.
Das sagt Volker Pann. Vielen Dank.
Das war eine Episode aus dem GN-Kandidaten-Check, ein Podcast der Grafschafter Nachrichten. Gespräche mit allen Bewerbern hören Sie auf GN Online und überall, wo es Podcasts gibt. Nicht verpassen, am 13. September 2026 ist Kommunalwahl in Niedersachsen. Unser Appell: Bitte informieren Sie sich und gehen Sie wählen.